Statt eines Korns. Blödem Volke unverständlich treiben wir des Lebens Spiel. Gerade das, was unabwendlich dienet unserem Spott zum Ziel. Magst es Kinderrache nennen an des Daseins tiefem Ernst, wirst das Leben besser kennen, wenn du uns verstehen lernst. Christian Morgenstern. Ja, macht es euch bequem, wenn ihr wollt. Oder unbequem, wenn ihr wollt. Engagierter Buddhismus. Das Thema ist eigentlich nicht meins. Habe ich freundlicherweise von Menno bekommen, aber ich hätte mich ja wehren können. Und wenn mir auch kein besseres einfiel, habe ich das dann genommen. Das heißt, ich habe dazu keine besondere Beziehung zu engagierten Buddhismus. Und das hat eigentlich den Vorteil, dass ich nicht befangen bin. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus nennt das Sine Ira als Studio, ohne Zorn und Eifer über etwas schreiben, wenn man keinen eigenen Bezug dazu hat. Dass das in seinem Fall nicht stimmt, ist eine andere Sache, aber theoretisch müsste es günstig sein, nicht selbst befangen zu sein. Engagierter Buddhismus. Was ist das eigentlich, muss ich mich dann natürlich fragen. Das Wort taucht ja immer wieder auf, in Lotusblättern, oder wie heißt es jetzt, Buddhismus aktuell. Und deswegen habe ich meine Vortragsankündigung mit einer vermuteten Untertitelung versehen, Handeln in der Gesellschaft und der Weg des Buddha. Denn das ist es, was, glaube ich, meistens damit gemeint ist, mit engagiertem Buddhismus. Ja, was ist engagierter Buddhismus? Wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen zu Shakyamuni, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er das nicht gemocht hätte. Also erstens hätte er keinen Buddhismus gemocht, sondern er hat selbst seine Lehre als etwas verstanden, was er nicht erfunden hat, sondern lediglich wieder dargelegt hat, also nicht seine Erfindung. Und er hätte wahrscheinlich nur gesprochen von Leuten, die den Weg gehen, dem heiligen Wandel folgen, die üben, die praktizieren oder eben nicht. Und hätte wahrscheinlich keine Freude daran gehabt, dass sich Leute Buddhisten nennen. Denn ein wichtiger Teil von Shakyamunis Lehre war, ich gebe dir die Methoden und wenn du die Methoden hast, findest du es selbst raus. Und die Methoden sind wichtig und dein eigenes Erkennen und nicht, dass du das tust, was ich dir sage. Ja, wie stand Shakyamuni zu Engagement? Wo soll ich meine Energie reinstecken? Das Weltbild, dem wir bei Shakyamuni zumindest in den Pali-Schriften begegnen, ist eigentlich zweigeteilt. Es gibt zwei Lebensbereiche oder Tätigkeitsbereiche. Das eine ist das Leben in der Welt. Und das andere ist der heilige Wandel. Der heilige Wandel ist das, was diejenigen tun, die seiner Lehre folgen. Dazu gehört die Sangha, das heißt damals im Wesentlichen noch wirklich Mönche, Mönche und Nonnen, die sich gegenseitig helfen, die auch eine politische Struktur haben. Es gibt Sutras, die darüber berichten, dass der Buddha gefragt wurde, was ein richtiger politischer Umgang miteinander wäre. Politisch ist, hat bei uns immer einen negativen Beigeschmack. Politisch ist immer etwas, was hinterhältig oder manipulierend oder sonst was ist. Wenn ich sage, das ist eine politische Entscheidung, dann sage ich eigentlich, das ist keine vernünftige Entscheidung. Aber eigentlich in der Urform heißt politisch ja eigentlich nur eine Gemeinschaftsentscheidung. Eine Entscheidung, die relevant ist für die Gemeinschaft und die eben auch die Interessen der Gemeinschaft in irgendeiner Form abdecken, berücksichtigen muss. Und das war dem Buddha offensichtlich wichtig, dass innerhalb seines Ordens zum Beispiel Entscheidungen einstimmig getroffen werden. Dass alle Sachen öffentlich sind, öffentlich diskutiert werden, dass es auch nur eine sehr flache Hierarchie gibt und dass es nicht die Möglichkeit gibt, dass irgendwelche Leute aufgrund irgendwelcher Autorität sich durchsetzen, sondern wirklich nur aufgrund der Tatsache, dass die gesamte Gemeinschaft zusammen zu einem Ergebnis kommt, das alle mittragen. Man kann sich vorstellen, dass das manchmal etwas anstrengend sein könnte. Aber das war die Form von Politik, die in der Sangha gepflegt wurde. Gut. Wo sollte man noch Energie reinstecken? Energie sollte man natürlich reinstecken ins Üben. Der Buddhismus ist von allen Religionen die, die am meisten Wert aufs Üben legt, würde ich mal behaupten. Übung, Disziplin, das heißt sich an die Regeln halten und ganz wichtig auch die Lehre verstehen, die Lehre zum eigenen Weg machen, das heißt hier nicht einfach nachplappern, sondern sich versuchen, in dieses Modell der Lehre hineinzubegeben, immer wieder für sich selbst zu überprüfen, passt das? Passt das zu meinen Erfahrungen? Ist das wirklich so? Und auf diese Art und Weise mit der eigenen Erkenntnis immer tiefer in den Dharma einzudringen. Das war das, was dem Buddha wichtig war, was Engagement ist. Und es war ihm, auch dafür gibt es Zeugnisse, definitiv wichtig, dass die, die ihm nachfolgten, nicht einfach nur faul irgendetwas konsumiert haben oder sich einfach eine ruhige Zeit gemacht haben, sondern er hat gesagt, ihr müsst hart an euch arbeiten. Ihr müsst wirklich Energie in diesen Pfad reinstecken, damit er euch zur Befreiung führen kann. Das war die Empfehlung für diejenigen, die innerhalb der Sangha lebten. Im weitesten Sinne gehörten dazu noch die Laien, die die Sangha miternährt haben. Die hatten dann als wesentliche Form des Engagements, dass sie Gebefreudigkeit gegenüber den Mönchen und Nonnen üben konnten und dass sie im Gegenzug etwas von der Lehre aufschnappen konnten. Der andere Aspekt, das Leben in der Welt, das weltliche Leben, das Leben im Samsara, dazu hat der Buddha des Pali-Kanons eigentlich nur gesagt, mischt euch nicht ein. Er hat sich da rausgehalten. Wir wissen, dass er in einer Zeit lebte, in der es viel Gewalt gab, Machtkämpfe, und er hat sich aus diesen Machtkämpfen immer rausgehalten. Aus dem Hintergrund wahrscheinlich, dass es ihm wichtiger war, dass er für seine Sangha die Möglichkeit eines spirituellen Lebens sicherstellen wollte. Das heißt, wer auch immer aus diesem Samsara, aus diesen Zuständen herauskommen wollte, der sollte die Möglichkeit haben, in seinen Orden einzutreten. Und weil der Orden sich aus der Politik raushält, so wahrscheinlich das Kalkül, würde auch niemand versuchen, den Orden einzuschränken. Und wenn man den Pali Sutras glaubt, dann scheint das auch geklappt zu haben. Das heißt, er hat es geschafft, eine Neutralität aufzubauen, die alle akzeptiert haben, und hat sie ansonsten rausgehalten. Er war definitiv, so wie die Schriften das wiedergeben, die Pali-Schriften, kein Kämpfer für Gleichberechtigung. Er musste erst auf die Idee gebracht werden, dass es auch einen Orden für Nonnen geben sollte. Das Einzige außerhalb der reinen Lehre, wo er sich wirklich engagiert zu haben scheint, sind Tieropfer, beziehungsweise die Abschaffung derselben. Und es ist wahrscheinlich auf den Buddhismus zurückzuführen, dass Indien ein so vegetarisches Land geworden ist, weil es einfach aufgrund des moralischen Einflusses des Buddhismus jahrhundertelang verpönt war, in Indien Fleisch zu essen. Wenn ich sage, er hat sich nicht für Gleichberechtigung eingesetzt, dann heißt das nicht, dass er Frauen weniger wertschätzte. Im Unterschied zu vielen seiner Nachfolger auch, hat er zum Beispiel in den Meditationssutras gesagt, wer auch immer diese Übung 7 Tage macht, das fängt an mit 7 Jahren, das wird dann irgendwann runtergezählt, bis 7 Tage, der erlangt in diesem Leben eine von 2 Früchten, Nichtwiederkehr oder endgültige Befreiung. Das sind im Theravada schon ziemlich hohe Stufen. Und da geht er auf kein Geschlecht ein. Das ist vollkommen klar, auch wenn man andere Geschichten liest, dass er an der Erleuchtungsfähigkeit von Frauen nicht die geringsten Zweifel hatte. Aber er hat sich nicht dafür interessiert, Frauen eine andere gesellschaftliche Stellung zu geben. Das war nicht sein Thema. Damit ist er nicht allein. Wenn wir uns Jesus angucken, nicht ganz ein Zeitgenosse, bisschen später, ist eigentlich ganz ähnlich. Jesus Jünger und Leute aus seinem Umfeld versuchen ihn immer wieder dazu zu bringen, dass er sich zur Politik der Regierung oder der Besatzungsmacht positioniert. Dass er sich für oder gegen den Kaiser positioniert, gegen den Tempel. Und er macht das nicht. Jesus verweigert das. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich halte mich da raus. Gut, was ich eben dargestellt habe, ist im Wesentlichen die Sicht des Theravada, die bösartig von den anderen Buddhisten, die sich ja weiter fortgeschritten glauben, auch Hinayana, kleines Fahrzeug, genannt wird, wo sie angeblich so beschränkt und egoistisch sind, nur so einen kleinen Blick haben. Wie ist es denn im Mahayana? Im Mahayana ist Mitgefühl viel wichtiger als im Theravada. Der Bodhisattva-Begriff wird im Mahayana umgebogen. Bodhisattvas gibt es auch schon im Pali-Kanon, beziehungsweise der Shakyamuni-Buddha in seinem Vorleben ist ein Bodhisattva. Und im Pali-Kanon ist ein Bodhisattva das, was eigentlich das Wort bedeutet, nämlich ein Erleuchtungswesen. Ein Wesen auf der Suche nach Erleuchtung. Im Mahayana wurde das nach und nach umgedeutet in ein Wesen, das die eigene Erleuchtung zurückstellt, um anderen zu helfen. Das bildet wahrscheinlich auch etwas ab, dass das Mahayana viel besser dazu geeignet war, Laien zu integrieren. In der klassischen Pali-Darstellung von buddhistischer Praxis ist für Laien kaum Platz. Sie haben kaum eine Chance, daraus zu kommen. Das heißt, es gibt einen kleinen Kern, einen Nukleus von Buddhisten, eben nicht von Buddhisten, sondern von Praktizierenden, die das richtig machen. Und es gibt eine große Pyramide, die sie trägt. Das Mahayana hat versucht, den Bedürfnissen der Laien, von denen es naturgemäß immer mehr gab als Mönche, mehr gerecht zu werden. Und was auch neu ist, ist, dass die Aufopferung für andere im Mahayana, zumindest theoretisch, zur Pflicht geworden ist. Nehmen wir mal einen typischen Mahayana-Vertreter aus Japan. Das wäre Dogen. Das heißt, wir sind da schon 1700 Jahre später. Und wenn man sich jetzt anguckt, was hat Dogen gesagt, was hat Dogen getan, wie hat er sich verhalten, dann stellt man fest, Dogen hat sich aus der Hauptstadt zurückgezogen. Ein Zitat von ihm: Der Staub des gesellschaftlichen Lebens kann mich hier nicht erreichen. Das heißt, das ist im Grunde genommen das gleiche Bild immer noch wie im Pali-Kanon. Es gibt die Werdewelt, das weltliche Leben, von dem man sich fernhält. Und wenn man fragt, worin das Engagement bei Dogen besteht, dann ist das ziemlich einfach. Das ist Sitzen, Zazen. Wobei man aufpassen muss, wenn Dogen von Zazen spricht, dann meint er nicht Zazen nur im Sitzen, sondern er verlangt, dass die Geisteshaltung, die beim Sitzen entwickelt wird, die ganzen 24 Stunden umfasst. Das heißt auch, wenn ich gehe, wenn ich irgendetwas anderes mache, ist es bei Dogen Zazen oder es sollte Zazen sein. Und auch bei Dogen finden wir keinen Hinweis für irgendeine Form von Engagement in gesellschaftlicher Hinsicht. Was man findet, ist in einigen seiner Geschichten, dass er es ganz klar als seine Verpflichtung ansieht, Schwachen zu helfen. Jemand, der nicht lesen kann, dem sollte ein buddhistischer Mönch dienen und für ihn lesen oder schreiben. Wenn eine Familie arm ist und der Tempel hat noch Kupfer, um irgendeinen Tempelschmuck damit anzufertigen, dann soll man das Kupfer wegnehmen und soll es dieser armen Familie geben, damit sie essen kann. Das heißt, es gibt da durchaus ein aktiv geübtes Mitgefühl, aber es gibt kein gesellschaftliches Engagement in dem Sinn. Es gibt eigentlich eher das Gegenteil. Und der Hintergrund dafür ist, dass in dieser Zeit in Japan oder ein bisschen davor es eine Form von gesellschaftlichem Engagement gab in der Kamakura-Zeit, wo es große Kriegermönch-Armeen gab, die auch aktiv in die Machtkämpfe in Japan eingegriffen haben, schwer bewaffnet, wirklich ein Machtfaktor waren. Und Dogens Schluss daraus war letztendlich, dass Macht korrumpiert und dass jemand, der praktizieren will, sich davon fernhalten sollte. Interessant finde ich die Frage, wie kommt man überhaupt auf so ein Weltbild, dass es egal ist, was in der Welt passiert. Und der Hintergrund ist, bei den Buddhisten, aber auch bei Jesus, glaube ich, ein ganz anderes Weltbild als wir haben. Zu der Zeit gab es die Idee von Fortschritt nicht. Es gab keinerlei Sozialwissenschaften oder irgendwie sowas. Es gab auch keine ausgeprägte Philosophie. Und man stellte sich das Leben als einen Kreislauf vor. Es war zyklisch. Aber es gab keine bestimmte Richtung. Und von Zeit zu Zeit gab es halt wieder mal einen Bürgerkrieg. Oder die Römer sind ins Land gekommen. Dann gab es wieder einen Aufstand. Dann haben die Römer wieder, keine Ahnung, 10.000 Leute gekreuzigt. Das passierte halt. 20 Jahre vorher waren es vielleicht griechische Herrscher. Und das Weltbild, was damals herrschte im Buddhismus, war letztendlich, ob ich glücklich bin oder nicht, hängt nur von meinem eigenen Karma ab. Und das kann niemand anderes beeinflussen. Ähnlich bei den späteren Christen, also bei den Juden, ob ich glücklich bin oder nicht, hängt einfach von Gott ab. Nicht von dem, was mit dieser Welt passiert. Wenn jemand anders diese Welt kaputt macht, macht das nichts. Gott wird mich schützen. Im Buddhismus, das Karma wird mich schützen. Mein gutes Karma wird mich schützen, auch wenn die ganze Welt neben mir in Flammen steht. Das ist das geistige Modell, was dahinter steckt. Gab es sonst noch gesellschaftliches Engagement, jetzt mal beispielsweise in Japan? Ja, gab es. Es gab Nichiren, ein Nationalist, einen japanischen Buddhismus proklamiert hat und eine absolute Intoleranz. Das heißt, er hat immer gewettert, dass man die anderen buddhistischen Schulen verbieten sollte, sofort. Und dass, wenn man nicht das täte, was er sagt, seine Sekte empfiehlt, dass dann Japan untergehen würde. Wie ich inzwischen erfahren habe, hat er ein bisschen Aufschwung gekriegt. Eigentlich war das ziemlich unbedeutend, weil es den Versuch der Mongolen gab, Japan zu besetzen. Und weil er das vorausgesagt hatte, dass sowas passieren würde, wobei er allerdings vorausgesagt hatte, sie würden Japan erobern, hat seine Richtung ein bisschen Aufschwung gekriegt. Also eine intolerante, nationalistische Sicht. Aber für ihn war es durchaus klar, dass seine Form von buddhistischer Praxis auch unmittelbar mit dem Handeln des Staates verbunden sein muss. Oder noch genauer gesagt, dass letztendlich das staatliche Handeln an seiner buddhistischen Lehre ausgerichtet werden muss. Die Schule gibt es immer noch. Ein bisschen ähnlich ist, wenn man von Brian Victoria das Buch Zen und Krieg gelesen hat, das Zen des kaiserlichen Weges. Was im Wesentlichen darin besteht, dass den Zen-Buddhisten, also unseren Lehrern, irgendwann einfiel, dass es eine gute Idee wäre, sich in die Politik einzumischen, und zwar dahingehend, dass sie Eroberungskriege rechtfertigten, buddhistisch unterlegten und dadurch zu mehr Einfluss gekommen sind. Das ist auch passiert. Sie haben gleichzeitig andere eigene Priester, die diesen Weg nicht gefolgt sind und deswegen von der Regierung verfolgt wurden, willig ausgeliefert. Das war eines der Ergebnisse, wenn Buddhisten in Japan sich gesellschaftlich engagieren. Zwei andere Einflüsse, die es auch noch gab, waren einerseits der kommunistische Einfluss und der christliche Einfluss. Das ist im Wesentlichen eine Folge der Meiji-Zeit oder der Tatsache, dass das feudale, mittelalterliche Japan irgendwann feststellte, dass es den Westmächten nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und das hat einfach gefördert, dass man westliche Ideen sehr gerne übernommen hat. Deswegen die kommunistischen Einflüsse, weil man den Kommunismus als fortschrittlich angesehen hat, und auch die christlichen Einflüsse. Im Christentum ist es übrigens ähnlich. Auch das Christentum hat sehr lange Zeit sich im Großen und Ganzen aus der Politik rausgehalten, von bestimmten Machtkämpfen abgesehen. Und dass man wirklich sagt, dass das dasselbe ist, dass christliche Praxis und politisches Handeln dasselbe ist, ist eigentlich eine Erfindung des Protestantismus, wo es eigentlich darum ging, dass man, ähnlich wie man im Zen sagt, es reicht nicht, wenn du eine Stunde am Tag sitzt, du musst eigentlich den ganzen Tag üben, auch da gesagt hat, es reicht nicht, wenn du nur eine kurze Zeit des Tages Christ bist, sondern du musst die ganze Zeit dein Christentum praktizieren. Also muss auch deine Arbeit christlich sein. Das wurde dann nach und nach in die bequeme Formel umgedreht. Sobald ich Geld verdiene, ist es praktiziertes Christentum. Und nach hat es dazu geführt, insbesondere im Protestantismus, dass der spirituelle Gehalt der Religion, ich komme selbst aus so einer Erziehung, immer weniger geworden ist und das gesellschaftliche Engagement immer mehr, was dazu geführt hat, dass die Kirche immer noch sehr tief in der Gesellschaft verankert ist, aber eben spirituell Leute auch nicht mehr wirklich anzieht, also sich von ihrem eigentlichen Hauptgeschäft zurückgezogen hat. Das war jetzt im Wesentlichen die Situation in Japan. Und ich wüsste von keinem asiatischen Land, wo es entscheidend anders gewesen ist. Bis ins letzte Jahrhundert hinein, bis zur Berührung mit dem Christentum und dem Westen und diesem Kulturschock. Das heißt, gesellschaftliches Engagement hat keine buddhistische Tradition, behaupte ich jetzt mal. Mag Gegenbeweise geben, aber im Grunde genommen ist das so. Theoretisch würde zumindest der Mahayana-Buddhismus das locker hergeben, dass ich sage, wenn ich mit allem eins bin, dann muss ich mich auch um alles kümmern. Das finde ich auch legitim, aber diesen Schluss hat man anscheinend nie gezogen. Man hat das nie so praktiziert. Engagement für die Gemeinschaft hat man anscheinend immer nur aufs Spirituelle beschränkt und hat da auch eine Grenzlinie gezogen. Für traditionelle Buddhisten ist Tradition ungeheuer wichtig. Wir haben ja auch so ein bisschen Traditionen. Aber wir sind, glaube ich, insofern etwas anders, als dass nur weil etwas Tradition ist, es für uns nicht automatisch wichtig ist. Da haben wir einen großen Vorteil gegenüber jemand, der in Asien aufgewachsen ist. Wir können uns alle buddhistischen Richtungen anschauen. Wir haben auch unsere eigenen Erfahrungen mit unserem Christentum gemacht. Und wir haben festgestellt, dass wir vielleicht selbst Entscheidungen treffen müssen und selbst sehen müssen, was richtig ist. Die asiatischen Buddhisten, wie gesagt, haben den Schluss nicht gezogen und der Buddha hat sich zu vielen drängenden Fragen, die wir heute haben, nicht geäußert. gibt ja diese Armbänder. What would Jesus do? Was würde Buddha tun? Tja, weiß ich nicht. Heute gibt es Probleme, die zur Zeit des Buddha nicht sichtbar waren. Wir haben die Atomkraft, wir haben Atomwaffen, wir haben das Internet, ein großartiges Beispiel in Technik ungegossenen, bedingten Entstehens und dem Netz des Indra, könnte man sagen. Wir haben Umweltzerstörung und im Unterschied zu früher haben wir auch die Möglichkeit, Sachen zu messen, Theorien zu bilden, festzustellen, dass Entwicklungen in eine bestimmte Richtung gehen. Das heißt, sich darauf zurückzuziehen, der Buddha hat dazu nichts gesagt, ist vielleicht etwas unzeitgemäß. Denn wir machen ja viele andere Sachen auch nicht so, wie der Buddha empfohlen hat. Wir gehen ja irgendwelchen Berufen nach, wir folgen nicht eins zu eins der Ordensregel. Wir scheinen schon der Ansicht zu sein, dass man das nicht alles wörtlich nehmen muss, sondern dass man seine eigene Erkenntnis entwickeln muss. Aber selbst wenn er etwas dazu gesagt hätte, also was sagt Shakyamuni über die Atomkraft? Was kann er uns dazu sagen? Wir hatten ja vor einiger Zeit zur Fukushima-Zeit die Diskussion, ob der Zen-Kreis als Zen-Kreis sich nicht dazu äußern sollte und einen Aufruf starten sollte, wie es ganz viele Kirchen zum Beispiel gemacht haben. Stopp dem Atomtod oder Atomkraft, nein danke, oder wir als Buddhisten sind dagegen das, was auch immer. Ich war damals dagegen, ich bin immer noch dagegen, so etwas in der Form zu tun. Und zwar einfach deshalb, weil ich bestreite, dass Buddhisten, was das angeht, kompetenter sind als irgendjemand anders. Ob ein Reaktor sicher ist oder nicht, da kann ich nicht den Dalai Lama fragen, der weiß das nicht. Also warum sollte er es wissen? Und deswegen würde ich bei solchen Fragen, bei solchen politischen Fragen, nicht sagen, dass sie unwichtig sind. Und ich würde ganz bestimmt nicht sagen, wenn du Buddhist bist, halte dich darauf. Ganz bestimmt nicht. Aber ich würde nicht versuchen, die Antwort auf diese Fragen in der Lehre zu suchen, denn sie ist da nicht drin. Die Lehre des Buddha beschäftigt sich mit dem Geist, mit der Funktionsweise des Geistes, mit Befreiung, mit einer bestimmten Ebene von Sein und Wahrnehmung und Erkennen und nicht mit Atomphysik. Und es wäre ein enormer Anspruch von irgendeinem spirituellen Meister zu verlangen, dass er auf diese Dinge die richtige Antwort geben kann. Wenn jetzt Europawahl ist, zum Beispiel, kann ich keinen buddhistischen Lehrer fragen, was da richtig ist. Ich bin da nicht sehr gut drin, aber ich muss mich selbst mit der Politik auseinandersetzen. Ich muss selbst in den Wahlomaten reingucken und ich muss selbst rausfinden, was ich da richtig und was ich falsch finde. Was ich heilsam finde und was ich unheilsam finde. Aber das werde ich nirgendwo finden. In einem buddhistischen Lehrbuch. Und dieser Anspruch, dass ich eine Lehre habe oder einen Lehrer habe, der alle diese Dinge für mich beantwortet, heißt eigentlich letztendlich, dass ich Verantwortung abgebe. Das ist eine sehr verlockende Vorstellung. Bei Plato gibt es das ähnlich. Plato schlägt vor, dass die Philosophen herrschen sollen, weil sie am weisesten sind und deswegen sind nur sie geeignet, eigentlich einen Staat zu lenken. Das Unglück an dieser Theorie war, dass Plato versucht hat, sie in die Tat umzusetzen. Und eigentlich den größten Misserfolg seiner philosophischen Karriere damit eingefahren hat. Das heißt, er hat dann jahrelang quasi wie eine Geisel gelebt bei einem Tyrannen, den er sich ausgeguckt hatte, um da seine Lehre auszuprobieren. Das heißt, diese Vorstellung, dass es da irgendjemand Weisen gibt, der das schon richtig machen wird, ist, glaube ich, nicht heilsam. Letztendlich ist sie katastrophal und weltfremd. Wenn wir also sagen, der Buddha hat zu diesen ganzen Sachen nichts gesagt, zu Atomkraft, Umweltzerstörung, dann stimmt das teilweise. Er kann uns nicht sagen, was die richtigen Entscheidungen in Bezug auf diese Dinge sind. Was er uns mitgegeben hat, ist aber trotzdem hilfreich. Manchmal rezitieren wir das. Das ist übrigens ungefähr das, was wir als zweites vor dem Essen bei Sessions rezitieren. Beim ersten Bissen gelobe ich nur Gutes zu tun. Beim zweiten Bissen gelobe ich nichts Böses zu tun. Beim dritten Bissen gelobe ich alle Wesen zu erretten, so vollende ich Buddhas Weg. Das ist eine Abwandlung von tue Heilsames, vermeide Unheilsames und arbeite an deiner Erkenntnis. Das ist der Weg zur Befreiung. Das heißt, auch wenn es keine buddhistischen Tipps gibt, wie ich mich entscheiden sollte, es gibt natürlich ganz klar Kategorien, nach denen ich mich entscheiden kann. Indem ich mich einfach frage, ist es heilsam oder ist es unheilsam? Dafür kann man etwas Buddhistisches verwenden, muss man aber nicht. Man kann genauso gut Kants kategorischen Imperativ benutzen, wenn man in der Welt leben will. Also, kurz gesagt, handle so, dass das, was du tust, von allen getan werden könnte, ohne dass das Ganze Schaden nimmt. Was auch nur eine Variante ist von tue das Heilsame. Und das wäre aus meiner Sicht das Wichtigste für das Handeln eines Buddhisten in der Welt. Dass er die Dinge deswegen tut, die heilsamen Dinge deswegen tut, weil sie richtig sind. Nicht, weil er Buddhist ist. Nicht, weil das mit irgendeiner Strafe belegt ist und ich dann als Schwein mit einer Schweinsschnauze wiedergeboren werde, sondern einfach, weil ich für mich selbst erkenne, dass es unheilsam ist. Und zwar vollkommen unabhängig davon, was für eine Religion habe. Ich brauche den Buddhismus dafür nicht, um das zu erkennen. Das heißt, Buddhismus sollte kein Freibrief dafür sein, unpolitisch zu sein, nicht wählen zu gehen, sich aus der Welt rauszuhalten oder so etwas. Aber es ist aus meiner Sicht vollkommen unnötig, dann den Buddhismus jedes Mal damit sich rumzuschleppen und zum Beispiel zu versuchen, eine buddhistische Partei zu gründen. Oder ich zumindest habe Bauchschmerzen dabei, wie ein großer Teil der buddhistischen Gemeinschaft versucht, sich die gleichen Rechte zu erschleichen, wie andere etablierte Religionen, die sie eigentlich auch nicht haben sollten. Ich weiß nicht, warum religiöse Menschen bevorzugt werden sollen. Was ist mit Atheisten? Ist deren Weltanschauung weniger wert? Und deswegen würde ich, wenn ich politisch argumentiere, nie buddhistisch argumentieren. Es sei denn, auf dieser Grundlage, was ich sage, heilsam. Heilsam versteht eigentlich jeder. Dafür braucht man keine Religion. Und deswegen würde ich bei diesem Handeln einfach den Buddhismus versuchen, wegzulassen. Und darauf vertrauen, dass ich selbst die Fähigkeit habe, grundsätzlich herauszufinden, was das Richtige ist, was heilsam ist. Das heißt nicht, dass ich es beim ersten Mal schaffe. Ich kann mich irren. Aber dass ich grundlegend die Fähigkeit habe, aus mir selbst herauszufinden, durch Erfahrung, durch Analyse, durch Beobachten herauszufinden, was heilsam ist und welchen Weg ich folgen sollte. Und das wiederum, dieser Anspruch, den können wir wieder auf Shakyamuni Buddha zurückführen. Der sagte, seid euch selbst ein Licht. Findet es heraus. Macht eure eigenen Erfahrungen. Ihr müsst für euch selbst erkennen. Ihr müsst für euch selbst die Befreiung finden. Ihr müsst für euch selbst handeln. Und das ist die Grundlage für alle Formen von heilsamem Handeln. Meine eigene Erkenntnis. Und der Glaube daran, dass das reicht. Vielen Dank.